Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich war jetzt auch schon länger nicht mehr hier gewesen. Vielleicht hast du dich mal so richtig einsam gefühlt und du hast gedacht, da ist niemand, der so denkt wie ich. Da ist niemand, der auf meiner Seite steht. Ich bin völlig alleine. Und genau so einen Menschen finden wir auch in der Bibel. Und die Annette hatte eben schon erwähnt, Elia. Es ist nicht irgendjemand, sondern es ist Elia. Und wenn wir mal die Geschichte von Elia lesen, ich meine, Elia hat extrem viel mit Gott erlebt. Wie kann er denken, er wäre alleine? Und die Geschichte, um die es heute Morgen geht, die spielt ziemlich direkt nach einer ganz besonderen Geschichte, die die meisten von uns schon mal gehört haben. Dort war Elia, lebte ja in Israel und die Israeliten waren mal wieder so ein bisschen von Gott weggekommen. Sie hatten sich mal wieder einem anderen Gott hingewendet, dem Baal. Und Elia wollte dem Volk Israel zeigen, wer der wahre Gott ist. Wer ist der echte Gott, der wirkliche Gott? Und so hat er einen Wettkampf gemacht gegen die ganzen Baalspriester. 450 Baalspriester sind gekommen und sie haben zwei Altäre aufgebaut. Der eine war für die Baalspriester, der andere war für Elia, beziehungsweise für Baal und für Elia. Und es gab eigentlich nur eine einzige Regel. Sie durften den Altar aufbauen, das Holz drauflegen, das Tierschlachten drauflegen, aber beide durften kein Feuer dranlegen. Und der Gott, der seinen eigenen Altar, der für ihn gedacht war, selber mit Feuer anzündet, das war der wahre Gott. So sind die Baalspriester hergegangen und sie haben alles Mögliche versucht. Sie haben getanzt, sie haben geschrien, sie haben sich sogar geritzt, bis das Blut floss, aber nichts passierte. Und Elia ist hergegangen dann irgendwann und er hat sich gedacht, okay, ich kipp noch Wasser drauf. Also eigentlich mache ich es unmöglich. Und dann hat er gebetet. Und er hat Gott gebeten, dass er doch dem Volk zeigt, wer der wahre Gott ist. Und was hat Gott gemacht? Er hat Feuer vom Himmel geschickt und der ganze Altar war weg. Nicht nur das Holz, nicht nur das Tier, sondern auch die Steine, das Wasser, alles war weg. Alles war durch das Feuer weggefressen worden. Und jetzt müsste man eigentlich meinen, okay, dieser Elia, eigentlich, der muss doch jetzt denken, okay, jetzt muss doch jeder auf meiner Seite stehen, jetzt Gott ist auf meiner Seite. Aber was passiert? Die Königin, die war Anhänger von dem Baal. Und die Königin war überhaupt nicht glücklich darüber, denn Elia hat danach auch noch die 450 Baalspriester alle umbringen lassen. Und so wollte die Königin, sie wollte ihn umbringen. Sie wollte den Elia umbringen und Elia hatte richtig Angst. Er ist geflüchtet, ist abgehauen und hat sich versteckt. Und dann redet Gott zu ihm und er sagt ihm, hey Elia, pass auf, du bist nicht alleine. Du denkst vielleicht, du wärst völlig alleine, aber es gibt noch andere in Israel, die denken genauso wie du. Und da fängt eigentlich unsere Geschichte an, die wir uns heute Morgen anschauen wollen. Und ich möchte uns lesen in 1. Könige 19, die Verse 18 bis 21. Und wer eine Bibel hat, ist herzlich eingeladen, selber mitzulesen. Oder auch da vorne. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also 7000 waren eigentlich auf der Seite Elias. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafats. Und er pflügte mit 12 Jochen vor sich her und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen und dann will ich dir nachfolgen. Und er sprach zu ihm, wohlan, kehre um. Bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es. Und mit dem Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Wir müssen jetzt wissen an der Stelle, bevor Gott das sagt mit den 7000, gibt er ihm sogar noch den Auftrag, von denen, die zu dir stehen, du sollst drei Leute salben. Er soll zwei Könige salben und er soll auch seinen Nachfolger bestimmen, seinen Nachfolger salben, und zwar Elisa. Ich weiß nicht, wie sich Elia gefühlt hat. Erst kommt er zu Gott und meckert, dass er alleine wäre und dann kommt Gott sogar noch her und sagt, hey, pass auf, ich habe sogar schon Nachfolger für dich, den kannst du direkt mal bestimmen. Eigentlich ist deine Aufgabe schon fast erledigt. Ich weiß nicht, wie wir uns fühlen, wenn wir in der Lage sind, dass wir sehen, okay, unsere Aufgabe ist fast zu Ende. Aber meistens sind wir selber ehrlich gesagt nicht so glücklich. Kenne ich zumindest von mir. Und jetzt bekommt Elia den Auftrag, diesen Elisa zu seinem Nachfolger zu machen. Und die Geschichte geht bis in 2. Könige hinein, aber wir lesen von dem Elisa eigentlich gar nichts mehr. Nach dieser Geschichte lesen wir von Elisa gar nichts mehr, bis Elia wirklich gegangen ist. Und trotzdem können wir uns aus der Beziehung zwischen Elia und Elisa einige Dinge abschauen. Wir können einige Dinge daraus lernen und 3 Sachen möchten wir uns ganz speziell heute Morgen anschauen zusammen. Das erste ist die Berufung. Elisa wurde berufen von Elia. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe es gerne manchmal, oder ich wünsche mir eigentlich gerne, dass Gott so vom Himmel spricht zu mir und sagt, Jonathan, pass auf, das und das ist deine Aufgabe. Ich meine, jetzt sind Julia und ich in der Situation, Beatenberg ist fast vorbei, wie geht's nachher weiter? Natürlich wünscht man sich, okay, da kommt irgendwie ein Brief vom Himmel oder sonst irgendetwas und sagt einem, da und da geht's lang. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es nicht unmöglich ist. Dass es auch heutzutage vorkommt, dass Gott jemandem ganz klar sagt, wo er hingehen soll. Vielleicht sogar mit einer Stimme, die er hört. Doch auch in der Bibel finden wir genau das Gegenteil. Dass Gott nicht direkt redet zu einem Menschen, sondern er gebraucht Menschen, um Menschen zu berufen. Zum Beispiel in dieser Geschichte braucht er Elia, um Elisa zu berufen. Wir können auch ins Neue Testament schauen, ihr kennt sicherlich Paulus. Paulus hatte auch einen Jünger oder einen Nachfolger, den Timotheus. Und wie wurde Timotheus berufen? Paulus ist hingegangen, er hat gesehen, okay, ich brauche einen Mitarbeiter. Und dieser Timotheus, der hat genau das, was ich brauche. Der hat die Begabung. Gott hat dem Paulus den Blick geschenkt, die Begabung von dem Timotheus zu erkennen. So hat er den Timotheus dann berufen. Und genau so ist es eigentlich auch in unseren Gemeinden. Auch hier in der Gemeinde, dass Menschen die Begabung anderer Menschen sehen und sie zu einer Aufgabe berufen. Manchmal klingt es vielleicht unspektakulär und trotzdem hat die Berufung die gleiche Auswirkung wie die Berufung eines Mose am brennenden Dornbusch oder auch wie eines Paulus, wo er vom Pferd fällt oder wo er auf sein Angesicht fällt, wegen dem Licht, was vom Himmel kommt und Jesus zu ihm spricht. Ich finde ein sehr gutes Beispiel eigentlich. Jetzt haben ja Olympische Spiele wieder angefangen, Freitag. Und jetzt ist mir eingefallen, bei den Winterolympischen Spielen gibt es das ja auch. Ihr habt sicherlich alle schon mal eine Staffel gesehen. Es gibt es im Leichtathletik, es gibt es aber auch zum Beispiel Biathlon oder Langlauf oder sonst so. Wo gibt es Staffeln? Wie funktioniert eine Staffel? Einer läuft los und irgendwann kommt er an einen Punkt und er übergibt den Staffelstab oder das Rennen an eine weitere Person. Und eine Person rennt weiter. Und das geht so lang bis zu dem Schlussläufer. Was würde jetzt passieren, wenn sich der Startläufer denken würde, ich fühle mich ja noch richtig fit, ich laufe einfach weiter. Ich glaube, wir sind uns alle einig, diese Staffel hätte keine Chance. Die würde verlieren. Weil der Person, der Einzelperson irgendwann die Kraft ausgeht. Irgendwann geht der Saft aus, irgendwann ist die Batterie leer. Und dann kommen die Staffeln, die sich abgewechselt haben. Und genau so ist es auch in jeder Gemeinde oder in der Gemeinde oder im Dienst, wie wir auch so schön sagen, schon mal im Dienst im Reich Gottes. Wir können nicht alleine das ganze Ding wuppen. Wir können nicht alleine die Gemeinde schmeißen. Es funktioniert einfach nicht. Es wäre erstens ziemlich langweilig. Zweitens würde uns irgendwann der Saft ausgehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, oder dass wir bereit sind, Aufgaben abzugeben. So wie Elia bereit sein musste, seinen Dienst abzugeben. Er war sich sicher, irgendwann bin ich am Ende. Irgendwann ist meine Aufgabe erfüllt und dann brauche ich einen Nachfolger. Und genauso müssen wir aber auch bereit sein, Aufgaben anzunehmen. Und da sind wir eigentlich beim zweiten, was wir bei der Berufung lernen können von Elisa. Die Berufung von Elisa hätte auf 2 Arten reagieren können. Er hätte einmal sagen können, okay, vielen Dank, Elia, für den Mantel, der ist echt schön, aber deine Aufgabe, mach die mal alleine. Aber er hat anders reagiert, er hat die zweite Möglichkeit genommen. Elisa ist mitgegangen, er ist hinter dem Elia hergegangen und hat gesagt, hey, das ist meine Aufgabe. Elia hat mich berufen, ich möchte ihm folgen, ich möchte ihm dienen, möchte Gott dienen. Und genauso ist es auch bei uns, bei jeder einzelnen Berufung, die wir bekommen, es ist eine Entscheidung. Entscheide ich mich dafür, ja, ich nehme die Berufung wahr, oder entscheide ich mich dafür, nö, lass mal die anderen machen. Und das Interessante ist, wo findet Elia den Elisa? Wenn wir uns die Geschichte anschauen, wir lesen es ja auch da, wo findet er, als er ihn beruft? Er findet ihn bei der Arbeit, bei der ganz normalen Arbeit. Elisa war ganz normal am Arbeiten, hat eigentlich nicht irgendwie unterm Baum gesessen und hat darauf gewartet, dass jetzt Elia vorbeikommt und ihm die Aufgabe gibt, sondern er war am Arbeiten. Und es ist interessant, wenn wir uns die Bibel anschauen, fast alle Berufen, ich weiß gar nicht, ob es die andere Seite gibt, das sind die Menschen, die berufen werden, sind bei ihrer Arbeit. Mose war am Schafehüten, David war am Schafehüten, Paulus ging auch seiner Tätigkeit nach, er war am Christenverfolgen. Alle waren sie bei ihrer Arbeit und dann werden sie berufen. Eigentlich in dem Moment, wo sie wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet haben. Wo sie gedacht haben, ich habe doch schon so viel zu tun. Aber genau das ist ein entscheidender Punkt, den wir auch in der Bibel, vielleicht habt ihr schon mal das Buch Sprüche gelesen, sehr interessantes, sehr spannendes Buch, auch fürs alltägliche Leben. Sehr viele Weisheiten stehen da drin. Das ist eine Sache, die wir lernen, auch aus der Bibel. Gott beruft nicht die Leute, die faul in der Ecke sitzen. Nicht die Leute, die sich sonntags morgens in die letzte Reihe sitzen und denken, oh, ich weiß eigentlich sowieso alles besser und nachher gebe ich meine Kommentare noch dazu ab. Sondern Gott beruft die Leute zu einer neuen Aufgabe, die treu ihrer Aufgabe nachgehen. Und vielleicht ist die Aufgabe, die du jetzt nachgehst, denkst du dir, okay, eigentlich ist das, ja, ist doch eigentlich nichts. Ich stelle sonntags morgens die Stühle so, dass sie alle gerade stehen. Aber was ist das schon für eine Aufgabe? Aber wenn du diese Aufgabe treu machst, warum sollte dich Gott nicht dann für eine andere noch berufen? Das ist auch immer interessant, kurz noch ein Einschub. Wir denken ja immer, zum Beispiel jetzt Predigen ist eine viel größere Aufgabe, wie sonntags morgens die Stühle gerade stellen, dass es schön aussieht. Aber wir denken immer aus unserer Sicht. Aber was ist die größte Aufgabe, die du tun kannst in der Gemeinde? Was ist die größte Aufgabe, die du im Reich Gottes tun kannst für Jesus? Es ist die Aufgabe, die vielleicht in deinen Augen am größten erscheint? Nein, ich glaube nicht, sondern die Aufgabe, die Jesus dir gerade gibt. Und wenn deine Aufgabe vielleicht ist, nach dem Gottesdienst dafür zu sorgen, dass alle Leute Kaffee bekommen, dann ist das die größte Aufgabe, die du im Moment tun kannst. Und wenn du die Aufgabe treu tust, dann vielleicht beruft dich Gott für eine neue Aufgabe. Vielleicht sieht jemand anders auch Potenzial für eine andere Sache in dir und dann musst du bereit sein, entweder die Aufgabe anzunehmen oder sie abzulehnen. Und wenn wir schon bei der Reaktion sind, dann finden wir noch etwas ganz Interessantes bei Elisa. Immer wenn du, das ist dir sicherlich schon aufgefallen, wenn du eine Entscheidung triffst, triffst du logischerweise auch eine Entscheidung gegen etwas anderes. Genau das macht Elisa auch hier. Elisa macht etwas, was uns meistens nicht gefällt. Keiner von uns bringt gerne Opfer. Also zumindest habe ich noch keinen kennengelernt, der gerne Opfer bringt. Aber wenn wir eine Berufung wahrnehmen, wenn wir eine Aufgabe annehmen, werden wir ein Opfer bringen müssen. Bei Elisa sah das Opfer, war sehr, sehr krass. Keine Frage. Elisa kam mit Sicherheit aus einer wohlhabenden Familie, weil wir lesen, dass er dort mit einigen Rindern das Feld bestellt hat. Er war sicherlich kein armer Mann in Israel. Und er hatte eigentlich alles, was er zum Leben braucht. Und dann kommt Elia vorbei und er sagt, hey, du bist der nächste Prophet. Komm und folge mir nach. Und was hat das für Elisa bedeutet? Das hat bedeutet, dass er sein Zuhause verlässt. Er lässt seine Familie zurück. Er lässt sein ganzes Vieh zurück. All das sein Habe, was er hat. Das war das Opfer, was er bringen musste. Und genau das ist auch, wenn wir eine Aufgabe annehmen, bringen wir ein Opfer, ob wir wollen oder nicht. Aber das Opfer sieht wahrscheinlich anders aus wie bei Elisa. Die wenigsten von uns müssen wahrscheinlich Familie verlassen und unser ganzes Hab und Gut verlassen. Vielleicht ist es einfach, dass du sagst, okay, wenn ich die Aufgabe annehme, dann muss ich bei meinem Hobby zurückstecken. Dann muss ich vielleicht weniger Zeit dafür investieren. Vielleicht bedeutet es aber auch, deine Arbeitsstelle zu wechseln, eine Arbeitsstelle anzunehmen, wo du weniger verdienst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie das Opfer aussehen kann und das sieht mit Sicherheit individuell bei jedem anders aus. Aber bist du bereit, das Opfer in Kauf zu nehmen, um den Dienst für Jesus zu tun? Und ich verspreche dir, wenn du dazu bereit bist, Du wirst es nachher nicht bereuen, ganz sicher nicht. Ein zweites, was sehr interessant ist bei der Beziehung zwischen Elia und Elisa, lesen wir im letzten Vers hier. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es, und mit dem Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab's den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Wie ich schon sagte, lesen wir sehr, sehr wenig von Elisa und Elia zusammen. Also ab da an lesen wir nichts mehr, bis zu dem Zeitpunkt, wo Elia seinen Dienst niederlegt. Aber wir können davon ausgehen, Elisa war immer dabei. Bei der ganzen Geschichte, die dann dazwischen noch kommen, war Elisa immer dabei bei Elia. Und was hat er getan? Er war bereit, dem Elia zu dienen. Er war bereit zu dienen. Wir sind alle hier in dem Raum, und da kann sich keiner von ausnehmen, wir sind alle kluge Köpfe. Vielleicht sagst du jetzt, okay, nein, wenn ich den neben mir angucke, der ist viel kluger als ich. Es mag sein, aber wir alle in diesem Raum sind kluge Köpfe. Wir wissen alle mehr als die meisten Menschen auf dieser Welt. Wir haben alle mehr Wissen als die meisten Menschen auf dieser Welt. Und wir sind sehr, sehr schnell dabei, dass wir, wenn wir aus der Schule kommen, unsere Ausbildung fertig haben, Studium fertig haben, was auch immer, wir denken, wir wären die Größten. Wir wären die Tollsten, wir wissen jetzt alles. Aber sind wir doch mal ehrlich, schauen wir doch einfach mal in ein Unternehmen. Sagen mal, du hast Maschinenbau studiert, bewirbst dich bei einer Firma, fängst da an. Wo fängst du an? Bist du in der Führungsetage am Anfang? Wahrscheinlich eher weniger. Warum nicht? Weil dein Chef möchte erst herausfinden, ob du bereit bist zu dienen. Er möchte herausfinden, ob du bereit bist, treu deine Aufgabe zu tun, die er dir gibt. Deswegen wirst du wahrscheinlich im Konstruktionsbüro oder sonst wo anfangen. Und wenn dein Chef sieht, okay, du bist bereit zu dienen, du bist bereit, den Vorgesetzten zu dienen, dann wird er dich vielleicht für eine größere Aufgabe, für einen höheren Posten berufen. Und das mit dem Dienen, das finden wir auch an einer anderen Stelle, auch in der Beziehung von Paulus und Timotheus. In 2. Timotheus, da schreibt nämlich Paulus dem Timotheus, hey, du hast mich begleitet, du hast dir alles abgeschaut, was ich gemacht habe. Du weißt, wie ich die Dinge gemacht habe, und du weißt, was ich gesagt habe, und so sollst du es auch tun. Weil es gibt etwas, das ist wichtiger, als ein kluger Kopf zu sein. Ein kluger Kopf zu sein ist nicht alles. Es ist nicht alles, hier oben eine Wassermelone voll mit Wissen zu haben, sondern es kommt auf die Erfahrung an. Es kommt darauf an, auch auf deinen Charakter. Und dein Charakter bildet sich nicht durch dein Wissen. Elisa musste treu dienen können. Er musste bereit sein zu dienen. Er musste bereit sein zu lernen von Elia, bevor er dann wirklich die Aufgabe angetreten ist von Elia. Und das ist eine Frage, die sich jeder von uns auch stellen muss. Sind wir bereit zu dienen? Sind wir bereit, nicht sofort zu meinen, okay, wenn wir in die neue Gemeinde kommen, okay, wir sind natürlich dafür berufen, Älteste zu sein, sondern sind wir bereit, in kleinen Aufgaben treu zu dienen? Interessant ist, wenn wir dann weiterlesen, wir kommen dann weiter, springen den Teil und kommen jetzt zu eigentlich dem anderen Teil, dem anderen einzigen Teil, wo Elia und Elisa zusammen sind. Und zwar in 2. Könige Kapitel 2, dort ist dann auch der Tod, oder Elia stirbt ja nicht, sondern er wird hinweggenommen. Und ich möchte uns die Verse 2 bis 6 lesen, weil sie etwas sehr, sehr Interessantes beinhalten. 2. Könige 2, ab Vers 2. Und Elia sprach zu Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hinwegnehmen wird, hoch über dein Haupt hinweg? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hoch über dein Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und so gingen die beiden miteinander. Auch das ist ein Punkt des Dienens. Dann, wenn es eng wird oder dann, wenn es schwierig wird, nicht aufzugeben. Dann, wenn vielleicht mein Mentor oder mein Lehrmeister, wie die Annette eben sagte, derjenige, der mich begleitet oder mich berufen hat in eine Aufgabe und mich anleitet, wenn derjenige sagt, okay, jetzt bleib doch einfach hier. Was war das, was Elia getan hat an dieser Stelle? Wollte er wirklich, dass Elisa da bleibt? Nein, das wollte er nicht. Sondern es war eine Prüfung. Er wollte sehen, ob Elisa wirklich bereit ist, überall hin mitzugehen. Ob er wirklich bereit ist, dem Herrn überall zu dienen. Und diese Prüfung in dieser Art und Weise, die erlebt jeder Christ in seinem Leben. Unabhängig von der Aufgabe. Du kannst sie erleben in deiner Aufgabe, wenn du einen Mentor hast, einen Lehrmeister hast, den du begleitest, aber du kannst es auch in deinem ganz alltäglichen Leben erleben, diese Prüfung. Bleib doch hier. Jeder von uns kennt sicherlich diese innere Stimme. Sagt wahrscheinlich nicht immer, bleib doch hier, aber beziehen wir sie mal auf verschiedene Dinge, zum Beispiel auf Gebet. Bleib doch hier im Gebet. Ah, du hast genug gebetet. Lass es doch sein, lass es beiseite legen, mach einfach was anderes. Bleib doch hier. Oder das Dienen. Aha, das sind noch so viele, die können dienen. Lass die anderen dienen. Bleib du hier. Bleib doch hier. Oder die Nachfolge mit Jesus. Ja, du hast dich für ihn entschieden. Er ist dein Retter, aber komm so ganz ernst mit der Nachfolge, musst es auch nicht nehmen immer. Bleib doch hier. Aber was sagt Elisa an dieser Stelle? Er sagt es dreimal, bei jedem einzelnen Mal sagt er es. Ich verlasse dich nicht. Er sagt, ich verlasse dich nicht, nein, ich werde an deiner Seite bleiben und ich werde dir dienen, bis du gehst. Ich werde dir dienen, bis ich deine Aufgabe übernehme. Und das ist die Reaktion, die auch wir zeigen müssten. Immer und immer wieder, wenn dieses bleib doch hier, ah komm, ganz so genau musst du es nicht nehmen. Ist schon gut so. Nein, wir müssen auch sagen können, ich verlasse dich nicht. Wir müssen es zu Jesus an allererster Stelle sagen, ich verlasse dich nicht, aber auch, wenn wir uns ausbilden lassen für eine Aufgabe, wenn wir jemanden begleiten, um nachher die Aufgabe zu übernehmen, auch dann heißt es, ich verlasse dich nicht. Ich möchte dich begleiten, ich möchte dir dienen, bis ich selbst die Aufgabe übernehme. Und ein drittes, was wir aus der Beziehung zwischen Elia und Elisa heute Morgen lernen wollen, ist etwas, was auch jeder von uns wahrscheinlich kennt. Jeder, der einmal eine Aufgabe übernommen hat von jemand anderem. Die Fußstapfen sind meistens groß. Die Fußstapfen sind meistens sogar gigantisch von unserer Sicht. Wir wissen, okay, was hat die Person alles geschafft? Und jetzt auf einmal, nein, jetzt bin ich dran. Das werde ich doch nie schaffen. Ich habe keine Ahnung, was Elisa gedacht hat, aber ich glaube, er war nicht glücklich, als Elia weg war. Also das kommt sogar aus dem Text raus, dass er nicht glücklich war. Aber bevor Elia weggeht, sagt er zu ihm, Elisa, hey, pass auf. Elisa wusste, okay, dass Elia bald weg ist. Und dann sagt Elia, okay, pass auf. Ich gewähre dir noch einen Wunsch. Wünsch dir eine Sache von mir. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, okay, was würde ich mir wünschen, wenn Elia mich gefragt hätte an der Stelle? Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich mir wirklich gewünscht hätte. Aber Elisa wünscht sich wirklich etwas Fantastisches. Er sagt, hey, Elia, ich möchte einen Teil des Geistes haben, den du hast. Also ich möchte auch diese Kraft haben, die du hast. Zumindest einen Teil davon, nur einen kleinen Teil davon. Elia sagt, hey, ja, tut mir leid. Die Bitte kann ich dir nicht erfüllen. Du wirst es erst sehen, wenn ich weg bin, ob sich diese Bitte erfüllt. Warum hat er es gesagt? Weil letztlich Gott derjenige ist, der ihm die Kraft gibt. Nicht Elia konnte dem Elisa das geben, was er brauchte für den Dienst, sondern Gott. Elisa hat zwar Elia gedient die ganze Zeit, er hat ihn begleitet, er hat sich wahrscheinlich auf Schritt und Tritt hat er sich abgeguckt, was Elia gemacht hat. Und er wusste mit Sicherheit enorm viel und hat enorm viel gelernt in der Zeit, aber trotzdem war Elia klar, okay, er kann dem Elisa nicht seine Kraft übergeben. Das kann nur Gott. Und wir wünschen uns mit Sicherheit, die meisten von uns, denke ich, wünschen sich auch so gut dienen zu können oder so zu sein wie viele Glaubenshelden. Ich denke, wir haben alle Vorbilder irgendwie. Keine Ahnung, wie die Vorbilder heißen. Es gibt so viele vorbildhafte Christen, die in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden gelebt haben, von denen wir uns viele Dinge abgucken können. Und wahrscheinlich gibt es viele von uns, die sich wünschen, doch auch so zu sein wie diese Leute. Und manche, es geht sogar mittlerweile so weit, dass es da Leute gibt, die legen sich dann sogar auf Gräber von Verstorbenen, um den Heiligen Geist aufzusaugen. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Nicht so bekommen wir die Kraft zu dienen, sondern Gott schenkt sie uns. Und Elisa, in 2. Könige 2, Vers 14, das ist, nachdem Elia hinweggenommen wurde, hinweggerückt wurde, da kommt Elisa wieder an den Jordan. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Zuvor war es nämlich so gewesen, Elia und Elisa kamen, als sie noch zusammen waren, kamen sie an den Jordan und Elia hat einfach den Mantel genommen, ins Wasser geschlagen und sie konnten trockenen Fußes durchgehen. Das Wasser hat sich geteilt. Und jetzt kommt Elisa wieder an den Fluss und jetzt macht er etwas ganz Entscheidendes und das ist etwas, wenn ihr irgendetwas von heute Morgen mitnehmt, dann nehmt bitte das mit. Er kommt an den Fluss und er nimmt den Mantel und er sagt nicht, hey, jetzt wäre es doch schön, dass wenn Elia da wäre, der könnte uns jetzt trockenen Fußes durchs Wasser bringen. Das sagt er nicht, sondern er sagt, er nimmt den Mantel, schlägt aufs Wasser und er sagt, wo ist der Gott Elias? Er fragt nicht nach Elia, sondern er fragt, wo ist der Gott Elias? Und genauso ist es auch an uns zu fragen, hey, wo ist Gott? Nicht, wo ist der Gott unseres Vorgängers, oder wo ist unser Vorgänger, sondern wo ist der Gott unseres Vorgängers? Nicht, wo sind die Luthers unserer Zeit, die mal richtig aufräumen in der Kirche, sondern wo ist der Gott Luthers? Darum geht's. Es geht um Gott, es geht nicht um den Menschen. Nicht unser Vorbild, nicht unser Vorgänger kann uns in die Fußstapfen, in die wir reintreten, durchführen, sondern es ist ganz allein Gott. Er ist derjenige, der uns befähigt zu der Aufgabe, zu der er uns auch beruft. Nicht irgendwie ein Mensch, der bereits verstorben ist oder ein Mensch vielleicht, der auch noch lebt, aber nicht mehr die Aufgabe hat, sondern es ist einzig und allein Gott. Jeder Christ, jeder lebendige Christ wird berufen zu einer Aufgabe von Jesus. Ohne Wenn und Aber. Du kannst dich zwar da rauswinden, wenn du möchtest, aber du wirst berufen zu einer Aufgabe. Und dann ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Zum einen, sind wir bereit, eine Aufgabe anzunehmen? Sind wir bereit, eine Aufgabe anzunehmen, zu der wir berufen werden? Und sind wir auch bereit, eine Aufgabe abzugeben, wenn wir sehen, okay, meine Zeit ist vorbei und da gibt es welche, da wäre es an der Zeit, die Aufgabe abzugeben. Und bist du bereit, sind wir bereit, das Opfer zu bringen? Das Opfer, was unsere Berufung mit sich bringt? Sind wir bereit, Jesus zu folgen, ohne zurückzustecken, ohne zu sagen, okay, ich bleib hier, bis hierhin und nicht weiter? Und bist du bereit, zu dienen? Oder meinst du, du wärst der Tollste und du wärst sowieso berufen für die größten Aufgaben? Und nach wem fragst du? Fragst du nach Menschen oder fragst du nach Gott? Und ich möchte dich herausfordern, darüber in der kommenden Woche nachzudenken, dir selber dein eigenes Leben auch ein Stück weit zu reflektieren und zu sagen, hey, wo stehe ich? Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es in meinem Dienst aus in der Gemeinde? Ist Gott derjenige, den ich um Hilfe bitte, nachdem ich rufe? Oder sind es irgendwelche Menschen? Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch mit uns beten. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du uns gebrauchen kannst. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns berufst zu Aufgaben, dass du uns Gaben geschenkt hast und dass du möchtest, dass wir diese Gaben gebrauchen. Und ich danke dir auch dafür, dass du derjenige bist, der uns befähigt dazu, dass wir nicht selbst uns oder andere befähigen müssen, sondern dass du derjenige bist, der uns befähigt. Und ich bitte dich darum, dass du uns bereit machst, Opfer zu bringen und dass du uns bereit machst, zu dienen. Dank dafür, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du da bist und dass du uns begleitest. Amen.